Das Just Network ist powered by Shell Kielzeng. Tanken, shoppen, waschen auf höchstem technischen Niveau mit kompetentem Service und besten Preisen. Shell Kielzeng, mitten in Flensburg, direkt an der Förde.
Es geht los, Devinio erzählt paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein Senf dazu, auch wenn's viele nicht bockt. Und was heute auf dem Plan steht,
das weiß nur der liebe Gott.
Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des gewitzten Worts und herzlich willkommen zu Devinio Talks.
Einen wunderschönen Samstag, liebe Community. Euer Devinio für euch am Podcast-Mikrofon. Ja, ihr Lieben, geiles Wetter hier im Norden. Die Sonne scheint, es ist zwar nicht mehr so warm, ist ja klar, wir sind im Herbst, von daher werden 18 Grad nicht mehr erreicht, aber trotzdem hat man gleich bessere Laune, wenn man morgens aufsteht und die Sonne knallt einem ins Gesicht. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber bei mir ist es immer extrem so. Liebe Leute, letzte Woche hatten wir einen Podcast zum Thema Computer-Hardware und auf was man achten muss, wenn man sich einen neuen Rechner kauft. Ja, ich habe ein bisschen am Konzept geschraubt und werde solche speziellen Themen-Podcasts immer wieder einstreuen. Die Reaktionen waren sehr, gespalten. Die eine Hälfte sagte, ja, finde ich super, wollen wir gerade einen Rechner kaufen, passt perfekt. Die andere Hälfte sagte, ja, zu wenig Stevino und auf die Dauer langweilig und so weiter. Ist natürlich auch mal sehr, sehr subjektiv und teilweise auch so ein bisschen egoistisch, habe ich das Gefühl, betrachtet. So von wegen, ja, ich brauche gerade keinen neuen Rechner, beziehungsweise, oh, ich kenne mich da eh aus, von daher ist das nicht interessant. Ich habe natürlich da Verständnis dafür, dass wenn man irgendwie da so ein komplettes Fachwissen hat, wie zum Beispiel Edor, dass das dann vielleicht nicht interessant wäre. Oder gerade deshalb, weil man dann vielleicht was dazu beitragen kann. Muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich werde es auf jeden Fall weiterhin so machen. Ansonsten, liebe Leute, gab es gestern, Erdrutsch ist vielleicht das falsche Wort, aber ich habe gestern auf meinem Blog veröffentlicht, dass ich am kommenden Mittwoch nach Hamburg fahren werde zu Homo J, aka Basti, und meine Interviewreihe mit ihm beginnen werde. Die Reaktionen waren zahlreich, aber überraschenderweise teilweise sehr negativ. Komme ich später noch zu. Homo J und ich werden das erste Interview machen. Es wird aber nicht hier im Podcast passieren, sondern ich bin von den Jungs da, und da ist ja ein ganzes Team dahinter bei Homo J, bin ich eingeladen worden nach Hamburg. Die haben da nämlich ein eigenes Studio aufgebaut, wovon sie auch immer senden. Und da darf ich dann reingucken irgendwie und werde ein schönes Filmchen drüber drehen, das alles mal so zeigen, wie sowas läuft, so ein bisschen hinter die Kulissen gucken und natürlich auch ein intensives Interview führen mit Homo J. Wir haben gestern so ein bisschen News ausgetauscht, das heißt, er durfte bei mir auf dem Podcast seine neue Aktion Gefährliches Halbwissen vorstellen, im Gegenzug haben die Jungs von Homer J dann eine News über mich und die Diablo-Coverage veröffentlicht. Die Reaktionen bei ihm waren eigentlich bis auf einen Vollidioten irgendwie, der da mit furchtbarer Rechtschreibung irgendwas komisches gegrunzt hat, von wegen, ey, der sagt immer voll, der ist Devinio, finde ich voll blöd dann, ey, so, ne? Aber ansonsten war es überwiegend positiv. Viele Leute haben auch mir geschrieben, also waren da in den Comments und bei mir auch irgendwie so von wegen, ja, geil, da treffen sich zwei extrem kreative Köpfe, die was zusammen machen, irgendwie viele sprachen auch von einem Dreamteam. Was mich sehr überrascht hat, ist, dass zum Beispiel auf meinem Blog in den Comments, also ich habe gestern bestimmt, keine Ahnung, 30, 40 Comments nicht freigegeben zu den News, von Leuten, die ich in meinem Leben vorher noch nie getroffen habe. Es ist ja immer so, dass man seine Pappenheimer ja so ein bisschen kennt, ja. Es gibt so bestimmte IPs irgendwie, die werden sowieso schon gefiltert bei mir von den Vollidioten irgendwie. Aber es gibt auch eine Menge Leute, wo man sagt, okay, den kenne ich, das bleibt einfach nicht aus. Wenn man das so lange macht wie ich und auch eine relativ feste Community hat, dann kennt man zumindest die Leute, die regelmäßig Comments schreiben. Und gestern waren so viele Leute dabei, die ich in meinem Leben noch nie, von denen ich noch nie irgendwas mitbekommen habe, ja. Ich weiß nicht, ob die durch die Homer J News auf meinem Blog gekommen sind, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wurde da so viel geflamed, das muss ich ehrlich sagen, und das werde ich wahrscheinlich auch dann, ich weiß nicht, was der Basti vorhatte am Mittwoch, aber ich glaube, es soll nicht nur ein Interview aufgezeichnet werden für mich, sondern die wollen auch was Eigenes produzieren da. Und ich bin da auf das Gespräch gespannt, weil ich einfach sehr neugierig bin, ob die Zustände in der E-Sport bzw. in der RTS-Szene immer noch so sind wie zu meiner Warcraft 3-Zeit. Das muss ich auch ehrlich sagen, das war auch einer der Hauptgründe, warum ich keine Starcraft 2-Seite machen wollte. Weil ich noch einfach die Schnauze voll hatte aus meiner Warcraft 3-Zeit, weil diese ganze E-Sports-RTS-Szene halt teilweise unter aller Sau ist, ja. Das muss ich auch sagen, das war für mich wirklich als ich dann aus Warcraft 3 gewechselt bin jetzt zu WoW, wirklich so ein Schritt ins Paradies. Ich weiß nicht, also natürlich gibt es auch eine Menge Kiddies in WoW, aber ich will jetzt auch nicht sagen, dass das Niveau großartig höher ist, aber diese Anfeindungen sind halt nicht so krass, ja. Und das ist ja fast schon, wie soll ich sagen, fanatisch, was da teilweise abläuft. Es kamen ganz viele Leute in die Comments zu mir, die gesagt haben, ja, hier, Homer J ist ja voll der Spast und warum machst du kein Interview mit Kaldur oder mit Take? Und das sind so Sachen, die ich noch aus meiner Warcraft 3-Zeit kenne. Dieses irgendwie, ja, der ist der Derbste und alle anderen sind total scheiße, so diese E-Sports-Kindermentalität, die ich immer total furchtbar fand, so dieses ganz Extreme, ja, einen vergötter ich, der ist der Allerderbste und die anderen, die vielleicht auch einen guten Job machen, sind Untermenschen, so nach dem Motto, ja. Also ganz, ganz furchtbar. Und gestern waren so 20, 30 Comments, die gesagt haben, so Homer J ist so ein Spast und der macht immer nur Fäkalwitze und der ist überhaupt nicht niveauvoll und Kaldur und Take haben viel mehr für die E-Sport-Szene gemacht und macht doch Interviews mit denen und so weiter. Also das Ding ist, es geht ja nicht darum, irgendwie jetzt hier die StarCraft 2-Szene komplett vorzustellen und da den Derbsten zu finden. Scheinbar haben die Leute auch nicht in ihrem, wie soll ich sagen, in ihrem, mir fällt das Wort hier, ein passendes Wort dafür gar nicht ein, in ihrem sehr eindimensionalen Blick haben die vielleicht nicht gemerkt, dass es nicht darum geht, irgendwie, selbst wenn Homer J nicht der Derbste wäre, ja, es geht mir darum, einfach in meiner Interviewreihe Leute zu finden im Netz, die geile Projekte aufgezogen haben, kreativ und innovativ sind und auch was geleistet haben in der Szene, ja. Und der Grund, warum ich mir Homer J ausgesucht habe, ist schlicht und einfach der Grund, weil ich A, extrem viel Positives über ihn gehört habe. Ich muss ehrlich sagen, mich interessiert StarCraft 2.0 und die E-Sport-Szene dahinter sowieso nicht. Aber man hört von Homer J noch viele Sachen, die da nebenbei laufen. Zum Beispiel darf man nicht vergessen, dass der Junge noch einen Podcast hat. Also er hat mehrere Podcasts. Einen, natürlich StarCraft 2, ist ja klar. Aber auch einen, der so ähnlich wie ich irgendwie an der Materie ein bisschen vorbeigeht und auf andere Sachen auch guckt, die daneben laufen irgendwie. Und ich muss ehrlich sagen, es klingt jetzt wieder ein bisschen abgehoben, aber ich erkenne halt viel von dem, was ich mache, bei ihm auch irgendwie. Also nicht von wegen, dass ich sage, der macht mich nach oder so, sondern dass der Typ auch, ja, wie soll ich sagen, auch andere Sachen einfach macht und innovativ ist und neue Ideen und Projekte umsetzt. Und das finde ich halt cool, ganz einfach. Und die Videos, die ich von ihm gesehen habe, ich muss ehrlich sagen, das gefährliche Halbwissen wurde ja von euch teilweise auch in den Comments ein bisschen zerrissen. Wir haben gesagt, das finde ich nicht witzig oder das hat der da und da abgeguckt, whatever. Ich muss ehrlich sagen, ich fand das jetzt auch nicht sein stärkstes Projekt. Aber ja, ich habe auch Sachen gemacht, die einfach nicht gut waren. Ja, also ist halt manchmal so. Wenn man viel macht und viele versucht, viele lustige Ideen umzusetzen, ist halt mal was dabei, was vielleicht nicht der Oberhammer ist. Fakt ist, sein Podcast ist extrem gut. Fakt ist, sein Podcast ist erfolgreicher als mein Podcast. Der ist nämlich schon ganz, ganz lange ganz weit oben in den iTunes-Charts. Ich war zwar auch oben, aber eigentlich, also richtig weit oben war ich nur am Anfang. Das liegt natürlich auch daran, dass momentan der StarCraft 2-Hype extrem hoch ist, ja. Also hätte ich meinen Podcast in der Hochzeit von WoW gemacht, wäre ich auch da oben geblieben. Das liegt einfach daran, dass WoW nach 7 Jahren auch ein bisschen out ist und die Leute, die damals mich supportet haben, jetzt in alle möglichen anderen Spiele aufgeteilt sind. Das ist einfach so. Aber nichtsdestotrotz ist Homer J einfach kreativ, einfach cool, einfach witzig. Und deshalb habe ich mir den ausgesucht, ja. Und dann gibt es viele Leute, die gestern in den Comments rumgeflamed haben, ja, und ein Take macht viel mehr für die StarCraft 2-Szene und es gäbe in Deutschland nur Kaldur und whatever. Ich meine, ihr wisst ja nur, dass ich mit Kaldur eine Vorgeschichte habe, eben auch aus Warcraft 3, und dass wir uns eigentlich nie besonders grün waren, ja. Ich möchte jetzt gar nicht irgendwas Negatives über Kaldur sagen, irgendwie meine Meinung dürfte da auch allgemein bekannt sein darüber. Darum geht's auch nicht, jetzt irgendwie mal mies zu machen und so weiter. Nur A, ist es doch klar, dass ich mit so jemandem dann nicht die Interviewreihe starte oder beziehungsweise ihn einbaue. Er möchte sicherlich auch kein Interview mit mir machen, von daher ist das A, völlig klar. Und Take ist halt auch jemand, den ich aus Warcraft 3 kenne, der war ja auch ein guter Warcraft 3-Spieler. Bei Okraner war er, glaube ich, weiß ich gar nicht mehr. Später war er, glaube ich, woanders. Ich glaube, später war er SK, whatever. Ich weiß, dass der viele Fans hat und Kaldur auch. Und das gönn ich den Jungs auch, aber ich persönlich, ja, und wie gesagt, andere Meinungen werden ja sowieso da nicht geduldet, aber ich persönlich finde halt beide einfach nicht so stark, ja. Und das hat auch natürlich mit unserer Vorgeschichte zu tun. Wie gesagt, mit Take hatte ich eigentlich nie ein Problem, aber ich finde ihn einfach nicht besonders, weder witzig noch kreativ noch irgendwie gut, ja. Aber wie gesagt, das ist nur meine Meinung. Ich will euch, wenn ihr Take geil findet, und da gibt's eine Menge Leute, weil gestern in den Comments wurde so viel geflamed und so viele Leute sagten, ja, aber Take ist viel größer als Homer J und toller und hast du nicht gesehen und hat so viel geleistet für die StarCraft 2-Szene. Hey, kein Problem, ja. No offense, kann gerne so sein. Ist mir aber egal, versteht ihr? Also darum geht es gar nicht, wer was geleistet hat. Mir geht es darum, dass ich Leute interviewe, die ich geil finde, wo ich das Gefühl habe, hey, die sind erfolgreich, sind kreativ, die sind innovativ, die haben lustige Ideen, die haben die umgesetzt, die sind in ihrem Bereich wirklich richtig gut und erfolgreich. Und da ist mir halt Homer J mehrfach schon aufgefallen. Und deshalb gucke ich mir den Typen an. So, ganz einfach. Und wenn ihr jemand anders geiler findet, ist das euer absolutes Recht. Und wie gesagt, dieser Fanatismus da in dieser generellen E-Sport-Szene, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ich bin da ja nun eine Zeit lang schon raus und da bin ich auch ehrlich ganz froh. Ich weiß nicht, ob das in anderen Bereichen der E-Sport-Szene, ob es im Shooter-Bereich auch so ist. Aber ich möchte echt damit überhaupt nichts zu tun haben. Und es gibt viele Leute, die MMO-Szene scheiße finden und sagen, da gibt es so viele Kiddies und so weiter. Aber der Unterschied an der MMO-Szene ist halt, dass die Leute mehr zusammenspielen, ja. Und deshalb gibt es diese extremen Hater nicht, finde ich. Ich meine, ich werde auch oft genug geflammt und bei uns gibt es auch eine Menge Spastis, gerade in den Comments immer wieder. Irgendwelche Arschlöcher, die sich im Turm vergreifen und trollen und flamen und so weiter. Aber diese Hasstiraden und dieses irgendwie, ja, ich kann es nur mit Fanatismus, also es ist fast schon ein Fanatismus, also was gestern in den Comments abgelaufen ist, gegen Homer J zum Beispiel. Und ja, also ich werde ihn auch garantiert da am Mittwoch im Interview zu befragen, weil ich das höchst spannend finde, was da los ist, wie jemand, der so erfolgreich ist, trotzdem so viele Hater haben kann. Aber das ist halt da in der E-Sport-Szene scheinbar so irgendwie. Da gibt es dann die Leute, die Kaldur geil finden und alle anderen sind automatisch totale Scheiße, ja, und können das nicht und sind voll lol und voll lächerlich. Ihr kennt das ja. Wie gesagt, ich kenne das aus meiner Warcraft 3-Zeit und fand es furchtbar. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Aber, wie gesagt, ich finde Homer J geil. Ich finde ihn witzig und auch wenn viele sagen, ja, vom Niveau her ist er nicht so hoch und macht viele Fäkalwitze und so weiter. Hey, Fäkalwitze sind genau mein Ding. Ich finde das total geil und ich finde es auch nicht so extrem. Wie gesagt, ich habe jetzt schon viele von seinen Podcasts und Videos und so gehört und gesehen und ich finde es echt nicht so. Von daher bin ich am Mittwoch da, werde ein Interview führen, werde den Typen vorstellen, für die jetzt sagen, wer ist das, wovon redest du? Der ist cool, der ist wirklich cool. Und ich bin ganz ehrlich, obwohl ich ihn jetzt noch persönlich noch nicht mit ihm intensiv zu tun hatte, ja, könnte ich mir auch vorstellen, das ist jetzt natürlich weit gedacht und ich will jetzt auch nicht sagen, das wird was und so weiter, wir müssen mal gucken, wie die Chemie ist am Mittwoch, aber ich könnte mir echt vorstellen, mit dem auch mal was irgendwie zusammen zu machen, also jetzt mal unabhängig oder darüber hinaus, über das Interview, aber der Typ hat auch natürlich viel zu tun, ist ja momentan, tanzt ja uns auf allen Hochzeiten, war ja auch bei der Gamescom, hat dafür für Blizzard irgendwie kommentiert, von daher ist er sehr begehrt auch und wie gesagt, der macht einen Podcast und viel StarCraft und so weiter. Der hat wahrscheinlich gar keine Zeit und ich habe ja auch viele andere Projekte, aber wenn es da irgendwie eine Nachfrage gibt oder, keine Ahnung, ich kann da ja auch das anschneiden, das Thema, ich hätte Bock mit dem Typen was zusammen zu machen, weil ich ihn einfach witzig finde. Nur mal so, ja. Ich wollte mich jetzt einfach mal erklären, weil viele von euch da geteilter Meinung waren, aber es gab auch wirklich viele Leute, also es scheint auch eine Schnittmenge in unseren Communities zu geben. Viele Leute, die, keine Ahnung, alle Blizzard-Spiele generell spielen oder einfach zur Blizzard-Community gehören, die WoW gespielt haben, mich kennen und so weiter, die jetzt auch irgendwie bei Homer J in der Community sind oder einfach beides angenehm auch gesagt, ja, geil, Dream Team und so weiter. Also von daher, versteht das jetzt nicht falsch, dass es nur negative Stimmen gab. So. Liebe Leute, wir gehen mal weg von Homer J und kommen zu Extra Life. Ja, nicht zu wechseln mit Second Life, nicht, dass ihr jetzt denkt, oh Gott, was, das ist der Video, hier ist Second Life. Wir haben gestern eine große News auf www.szene.de und zwar Extra Life ist quasi so ein Charity-Event. Und zwar gibt es eine Seite, die heißt auch so, extralife.org, ist es, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, ich gucke ja, extra-life.org. Und da geht es darum quasi, dass Gamer Kohle sammeln für ja, Charity-Events, beziehungsweise momentan die Organisation Children's Miracle Network Hospitals. Was das genau ist, ich habe keine Ahnung, aber es klingt sehr Charity-like. Und ist auf jeden Fall für einen guten Zweck, ja. Hintergrund der ganzen Aktion, deshalb thematisiere ich das auch, ist, dass zum Beispiel die Jungs von ManaFlask.com, das heißt For the Horde and Nvidia, nicht gerade die schlechtesten Gilden auf der Welt, das Konzept ist folgendermaßen. Es gibt einige Spieler auf beiden Seiten, die einen 24-Stunden-Cast, Videostream anbieten werden. Da wird alles gezockt. WoW, Dota 2, Diablo 3, ja, das volle Programm. Und, ja, die machen das jetzt am, ich glaube, 0 Uhr geht's heute los. Ich meine, es geht heute 0 Uhr los. Ich bin mir hoffentlich, war es nicht letzte Nacht um 0 Uhr. Ich bin mir nicht sicher. Wir haben es auf WoW-Szene, hier steht nur, es geht um 0 Uhr los. Ich kann ja einfach mal auf den Stream gehen jetzt gerade. Wenn es gestern um 0 Uhr losgegangen wäre, dann müsste der ja jetzt ja online sein. Ich gucke. Oktober 15. Was haben wir heute? Ja, jetzt kann ich natürlich hier nicht raustappen. Scheiße. Ja, scheiß der Hund drauf. Also entweder läuft es jetzt, guckt halt einfach mal nach. Gott, ey, ich bin ja wieder super vorbereitet, der Stevenio, ja. 24 Stunden lang zu spielen, Sponsoren zu finden. Ja, super, Stevenio, wieder perfekt vorbereitet. Ich meine, es geht heute Nacht los, liebe Leute, ja. Wenn es jetzt schon läuft, liebe Leute, und ich wieder irgendwas falsch verstanden habe, dann guckt einfach, klickt einfach auf WoW-Szene, extra live, spielend, lebend retten heißt die Aktion. Ja, 24 Stunden habt ihr genug Zeit, da reinzuseppen. Guckt einfach mal, der Podcast kommt jetzt am Samstag raus. Wenn es am Freitag, also quasi von Freitag auf Samstag losgegangen ist, wird das jetzt schon laufen. Guckt einfach nach, liebe Leute. Sonst geht es am Samstag um 12 Uhr, also um 24 Uhr los. 24 Stunden habt ihr genug Zeit, reinzugucken. Es sind ein paar bekannte Leute dabei. Das Konzept, um das nochmal jetzt bei der ganzen Unsicherheit, die ich jetzt gerade verbreitet habe, nochmal eben zu erklären. Es ist so, dass ihr quasi dafür spenden dürft, dafür, dass ihr quasi diesen Stream verfolgt. Ist nicht Pflicht, aber ihr könnt es. Es läuft einfach so, dass wenn ihr einen Link anklickt von Extra Life, zum Beispiel den Mogi euch anguckt, den Mogi kennt ihr ja schon, ehemaliger Nachbar von mir, wo wir nie getroffen haben uns, der kommt aus Eelze, glaube ich, oder Alfeld, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich habe ja in Gronau an der Leine mein Referendariat gemacht und das ist so der Nachbarort. Aber der Mogi, ne, der hat ja seinen Keller nie verlassen, und daher haben wir uns auch nie getroffen. Nein, Spaß. Der Mogi ist ein ganz feiner Kerl. Und von For the Horde ist auch noch Lick dabei und warte mal, zwei Leute noch. Die Nü ist dabei und Caleb. Nee, Caleb ist Nvidia. Scheiße, Hund drauf. Also, die Liste ist aber auch WoW-Szene, wer wo, wen ihr anschauen könnt. Wenn ihr dann auf diesen Link klickt, kommt ihr auf einen Spendenbereich, wo dann gesagt wird, hier wollt ihr nicht was spenden dafür, dass der jetzt 24 Stunden hier sich den Arsch aufreißt. Dann könnt ihr was spenden und das geht dann halt an Children's Miracle Network Hospitals. Und wird für einen guten Zweck gespendet. 24 Stunden ist eine Menge Holz. Ich weiß das selber. Ich würde das, glaube ich, nicht mehr schaffen auf meine alten Tage. Irgendwie, da wäre ich platt. Ja, Start des Spiels ist um 0 Uhr. Ich glaube, das ging wirklich schon Freitagnacht los. Von Freitag auf Samstag. Aber, liebe Leute, dann könnt ihr jetzt immer noch reinseppen, weil dann habt ihr noch mindestens, keine Ahnung, was haben wir noch? Noch 12 Stunden. Weil es ist jetzt, in dem Moment, wo ich den Podcast aufnehme, ist es 12 Uhr. Habt ihr noch 12 Stunden, wo ihr reinseppen könnt in die ganze Sache. Und das supporten, ja. Und für eine gute Sache, wenn ihr nur 1 Euro spendet, ja. Das ist ja auch das meistgespendete. Bei mir irgendwie hier im Just Network haben wir auch einen Spendenbutton, wird auch mal 1 Euro gespendet. Wenn ihr, keine Ahnung, zu 10.000 1 Euro spendet, ist das eine gute Summe. Von daher unterstützt die ganze Sache mal. Ich finde es eine geile Idee und ist natürlich auch, wie soll ich sagen, für die Außenwirkung in Sachen Gaming natürlich eine tolle Sache, wenn die Gamer sich für sowas hergeben, ja. Theoretisch können wir sowas auch mal machen eigentlich, oder? Liebe Community. Ja, kann ich gleich den Homer J am Mittwoch fragen irgendwie. Homer, pass mal auf, alte Rinde, lieber Basti. Ich komme zu dir und wir zocken 24 Stunden. Boah, ey, das halte ich halt nie durch. Holen wir den M-Box noch dazu und was weiß ich was. Und dann zocken wir 24 Stunden. Für einen guten Zweck. Ja, für die Stevenio braucht neues Auto-Stiftung. Nee, Spaß. Aber sowas können wir echt mal machen. Coole Idee, wie ich finde. Also, deshalb supporten wir das auch. Oh, ich sehe gerade neues Video von Venjen. Let's Play Brunnen der Ewigkeit. Naja. Gucke ich mir nachher mal an. Oh, unbekannte Quelle. Mist of Pandaria. Interessant, interessant, liebe Community. Da kommt das nächste WoW-Add-on. Was ich natürlich auch wieder spielen werde. Einfach, weil es mich interessiert dann doch wieder. Momentan ist ja ein bisschen langweilig. So, liebe Leute, also das war zu Extra Life. Ganz kurz zu Diablo 3, liebe Leute. Ich weiß nicht, ob ihr die Coverage verfolgt habt, die Stevenio Beta Diary Coverage, sie ist jetzt durch, ja. Ich hoffe ja immer noch sehr, dass nächsten Freitag ist ja ganz dick BlizzCon, ja. Das heißt, Blizzards hauseigene Spielemesse und der Patrick und ich und vielleicht auch der Poxy werden das Ganze covern in einer Live-WoW-Nacht und von der BlizzCon berichten, quasi live. Das heißt, ihr, wenn ihr den Stream nicht sehen könnt, keinen Bock habt, irgendwelche illegalen Streams im Netz zu gucken, dann könnt ihr einfach uns zuhören und wir werden euch alles verraten, auf dem neuesten Stand halten. Wenn ihr es guckt, könnt ihr es auch machen. Wir übersetzen natürlich alles und so weiter. Das wäre doch geil, ja, den Stream gucken und dabei unseren Kommentar hören. Von daher hoffe ich, dass ihr zahlreich dabei seid. Es wird eine legendäre Sendung werden, eine legendäre WoW-Nacht, weil wir Preise raushauen werden. Es wird die Premiere von Alimania DNG4 geben. Das heißt, der neue Alimania-Teil ist auch am Start. Ja, würde ich auf jeden Fall einschalten, liebe Leute. Ja. Und jetzt habe ich völlig den Faden verloren. Ihr kennt das von mir, liebe Community. Wenn dann im Rahmen dieser BlizzCon die Beta erweitert wird von Diablo 3, dann wird es weitere Teile geben. Aber wenn nicht, wovon wir leider ausgehen müssen, war das der letzte. Für alle die das jetzt noch nicht mitgekriegt haben, Der achte Teil ist der, wo auch das letzte, natürlich der letzte Buchstabe für das Asus-Lösungswort genannt wird. Das heißt, das Konzept, für alle, die es jetzt nicht mitgekriegt haben, ist, dass ich in von den 8 Teilen in 6, nur in 2 Teilen nicht, quasi ein Lösungswort genannt habe und davon einen bestimmten Buchstaben gesucht habe, von der jeweiligen Preisfrage. Und diese 6 Buchstaben müsst ihr in die richtige Reihenfolge bringen und dann die Lösungs-, das Lösungswort rausbekommen. Das haben jetzt überraschenderweise doch nach dem letzten 8. Teil 4 Leute geschafft, was mich ein bisschen überrascht hat, weil ich das Lösungswort nicht so einfach fand. Diese 6 Fragen sind allerdings trotzdem, finde ich, sehr leicht zu beantworten. Das kann man sehr leicht googeln. Also ich habe extra keine besonders schweren Fragen genommen, auch als Nicht-Diablo 2-Spieler. Und die Herausforderung besteht dann darin, diese 6 Buchstaben in die richtige Reihenfolge zu bringen und das Lösungswort rauszufinden. Viele aus der Community haben gesagt, das war auch relativ leicht, ging auch per Google. Ja, ich weiß nicht, wie man das macht, dann die 6 Buchstaben eingeben und dann irgendwie Diablo 3 oder Diablo 2 und dann vielleicht das richtige Lösungswort rauskriegen. Also, ihr könnt ein, wenn ihr das schafft, das richtige Lösungswort einzuschicken, könnt ihr ein richtig cooles Asus Notebook gewinnen. Ja, ich habe noch bis Montagabend, vielleicht auch Dienstag, ich werde es auf jeden Fall am Wochenanfang auslosen. Habt ihr Zeit, das fertig zu machen, mir das zu schicken, an gewinnspiel@justnetwork.eu. Und dann werde ich random 100 einen Gewinner ermitteln, der das Asus Notebook gewinnt. Ja? Von daher ist das eure Gelegenheit. Ansonsten habe ich die Gewinner des 8. Teils auch noch nicht ausgelost. Da konnten wir nämlich 2 Vollversions-Keys für Diablo 3 gewinnen. Das heißt, wenn es dann rauskommt, braucht ihr euch nichts mehr kaufen, sondern kriegt von MMOGA einen Key. Und könnt euch das einfach dann übers Netz laden. Natürlich legal, ist ja klar. Also, ne, das ist die digitale Version dann. Von daher könntet ihr auch noch mitmachen. Die Preisfrage weiß ich jetzt aus dem Kopf gar nicht mehr, des 8. Teils. Was waren das nochmal? Ach ja, gesucht wurde die Welt, in der Diablo 3 spielt, also die Lore-Welt. Was in WoW Azeroth ist, gibt's halt in Diablo 3 auch. Das hat auch einen Namen. Da war der deutsche Begriff gesucht. Auch hier einfach an gewinnspiel@justnetwork.eu schicken. Und ja, gesucht war, glaube ich, der 4. Buchstabe des deutschen Namens, wenn mich nicht alles täuscht. Und so geht das halt in allen Teilen. Und wenn ihr das fette Asus Notebook gewinnen wollt, dann sucht euch die Lösung raus. Ja? Es ist nicht so schwer, wie es jetzt klingt, liebe Leute. Auch wenn ihr Diablo 2 nicht gezockt habt, ist das machbar. Gut, meine Lieben. Ja, ich habe gestern in der Schule, und das finde ich ein ganz großes, wie soll ich sagen, das finde ich an meinem Unterricht geil, einfach weil ich finde, dass das für die Schüler cool ist. Ich habe einen WPK in Politik, 10. Klasse. WPK ist im niedersächsischen Bildungssystem quasi eine Art Wahlpflichtkurs. Das gibt es auch in vielen anderen, aber ich weiß, dass es nicht in allen gibt. Da können die Kids in einer bestimmten Auswahl von Fächern, keine Ahnung, 4 oder 5 stehen da zur Auswahl, können die quasi ein Fach wählen. Und das Coole daran ist, dass wenn man WPK unterrichtet, kann man sich ein bisschen vom Lehrplan lösen. Das heißt, ist ja auch klar, wenn die jetzt zum Beispiel Politik regulär haben, haben die ja den Unterricht im Lehrplan. Ja? Von daher macht es ja wenig Sinn, den WPK auch nach Lehrplan zu gestalten, weil das wäre ja doppelt gemoppelt. Das heißt, das ist übrigens eigentlich mein Lieblingsunterricht, den kann man halt dann so gestalten, wie man es persönlich für passend erachtet. Man macht dann quasi so eine Ausschreibung am Anfang, sagt, okay, in dem WPK wird es um Folgendes gehen und danach wählen die Leute das dann. Das Miese daran ist, dass sie den Lehrer nicht wissen, einfach weil beim letzten Mal oder früher haben wir es immer so gemacht, dass wir den Lehrer zugeschrieben haben, dann hatte ich irgendwie so 35 Leute in meinem WPK und die anderen hatten so 5 bis 10. Ja. Von daher machen wir das ab jetzt oder machen es auf jeden Fall jetzt ohne Namen und die Leute müssen dann irgendwie nach Thema wählen. Das ist ganz cool, weil ich dadurch dieses Jahr nicht so viele Leute habe und endlich mal vernünftig arbeiten kann. Mit 30 Leuten arbeitet sich, oder mit über 30 Leuten arbeitet sich einfach nicht so gut. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass meine WPKs immer sehr aktuell sind, weil ich persönlich immer finde, dass, ja, so Themen wie zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe jetzt in meinem noch regulären GSW-Unterricht, ja zum Beispiel im Thema im Bereich Geschichte irgendwie, Erster Weltkrieg und Weimarer Republik, ja. Das ist zwar so Allgemeinbildung, das muss man auch können, die Frage ist halt nur, was die dann aus dem Unterricht mitnehmen, so fürs Leben, ne? Das ist immer so mein Problem. Okay, Allgemeinbildung, ja, wenn viele von euch sagen, gehört dazu, muss man wissen. Das Problem an der Sache ist, in dem Alter wollen sie es einfach nicht wissen. Das ist jetzt eine 9. Klasse, meine Klasse ist jetzt eine 9. Klasse. Und die Arbeit jetzt zum Beispiel ist, obwohl die relativ leicht war und ich auch vorher mit denen das so ein bisschen durchgesprochen habe, was in der Arbeit rankommt, relativ schlecht ausgefallen, was daran liegt. Und ich habe einen sehr, sehr guten Draht zu meinen Kids, das könnt ihr euch vorstellen. Wenn ich die frage, warum ist die Arbeit so schlecht ausgefallen, sagen die, Herr Krömer, uns interessiert das Thema einfach null. Und das ist genau das, was ich meine. Ja? Allgemeinbildung hin oder her, wenn die Schüler überhaupt keinen Bock darauf haben, dann geht das im einen Ohr rein und im anderen Ohr raus. Ja? Das ist nun mal so. Ja? War bei mir ähnlich in dem Alter. Ja? Und das ist halt nicht mal eine Gymnasialklasse, von daher geht das da noch mehr raus. Ja? Aber das ist jetzt Bildungspolitik, da müssen wir nicht drüber sprechen, das würde zu weit führen. Ich mache es in meinem Unterricht so, dass ich halt, wie gesagt, gerade im WPK halt sehr darauf zielen kann, wo ich sage, das sind spannende Themen, das sind Themen, wo ich weiß, dass die Kids das auch mitnehmen fürs Leben, wo die einfach sagen, das ist so interessant und spannend, das speichere ich ab. Und das hilft mir auch was, ja. Von daher mache ich es in meinem Unterricht immer so, dass ich so Sachen wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Sekten aufnehme. Ich habe immer irgendwie in den WPKs rede ich über Sekten, über Scientology und so weiter. Weil ich das einfach Themen finde, wo die nicht nur höchst interessant sind, sondern auch, wo ich einfach das Gefühl habe, dass die Schüler was mitnehmen und auch dann nicht in diese Falle tappen, ja. Wenn man aufgeklärt ist in dem Bereich, zum Beispiel über Scientology oder was weiß ich, über Zeugen Jehovas, dann fällt einem das vielleicht ein bisschen leichter, da zu differenzieren und zu sagen, ey, lass mich in Ruhe mit so einer Scheiße, ja. Also weniger in diese Gehirnmanipulationskacke oder Falle tappen, ne. Aber wie gesagt, ich arbeite auch gerade in Politik sehr aktuell. Da gibt es relativ für alle Lehrer oder die jetzt Lehrer werden wollen oder studieren oder Referendare sind, kann ich euch sehr den Schrödel Aktualitäten, heißt es mal gucken, wie der heißt. Ich glaube Aktualitäten-Service. Die haben sehr coole Arbeitsblätter, die kosten natürlich auch, das ist richtig, so musst du Kohle zahlen, dann kriegst du die. Aber die haben einen coolen, wie heißt das Ding denn? Aktualitäten-Service. Aktualitäten-Service, genau. Und da haben die halt sehr coole Arbeitsblätter, die sehr, sehr gut sind. Die haben zum Beispiel immer einen Wochenrückblick von Woche zu Woche, wo man halt so die politischen Themen, die in dieser Woche passiert sind, muss man so Multiple-Choice-mäßig ankreuzen. Das ist super geil für den Unterricht. Und dann haben die einfach sehr viele aktuelle Themen. Kann ich euch nur empfehlen, mit diesen Zetteln zu arbeiten. Unter anderem natürlich. Ich unterlege das dann alle, ich mache meinen Unterricht nur im Informatikraum und untermale es immer sehr multimedial. Ich arbeite sehr mit dem Whiteboard, weil das einfach mittlerweile echt total praktisch ist, weil man da irgendwie alles markern und machen und zeichnen und so weiter kann. Kann ich euch nur empfehlen, falls ihr in dem Bereich arbeitet, ja. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, nach dieser langen Ausführung, gestern ging es in meinem Unterricht um den Friedensnobelpreis, ja. Ich finde es mal erschreckend, wie wenig Allgemeinbildung die Kids haben, ja. Wir reden hier von der 10. Klasse Haupt- und Real. In dem WPK ist es gemischt und, da war, glaube ich, ein Schüler, der erklären konnte, was der Friedensnobelpreis ist. Worauf dann die anderen sagten, irgendwie, dass sie es total ungerecht finden, irgendwie, dass sie die und die Lehrer oder den und den Lehrer haben, weil sie mit denen sowas nie durchnehmen. Ja, aber wie denn auch, ne? Das ist ja das Problem. Friedensnobelpreis steht natürlich nicht auf dem Lehrplan, ist ja völlig klar. Und das ist auch so meine Kritik am Schulsystem und an den, wir gehen hier stringent nach Lehrplan, ja. Sowas kommt da nicht vor, ne? Also das sind so, finde ich, so auch so Sachen, die, finde ich, Allgemeinbildung sind. Wie kann man denn nicht wissen, was der Friedensnobelpreis ist oder was generell der Nobelpreis ist? Ja, ich habe in dem Unterricht 10 bis 15 Schüler in der Klasse und einer konnte mir erklären, was generell der Nobelpreis ist, ja. Alfred Nobel irgendwie hat das, glaube ich, was hat er erfunden? Das Dynamit, genau. Und hat dann seine Kohle irgendwie in eine Stiftung gesteckt und von den Zinsen wird jetzt hier irgendwie der Nobelpreis jedes Jahr bezahlt und so weiter. Ja, wusste einer. So, aber worum es mir eigentlich geht, was der Friedensnobelpreis ist, konnten sie natürlich auch nicht sagen, bis auf den einen. Ich habe das dann mit denen durchgenommen und die waren auch höchst interessiert daran. Irgendwie, ja, hier 1 Million Preisgeld auch noch hier für den Friedensnobelpreis. Und in diesem Jahr haben es ja 3 Damen gewonnen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. 3, ja, Frauenrechtler ist vielleicht das falsche Wort, aber auf jeden Fall 3 Frauen, die quasi für den Friedensprozess in ihrem Land aktiv waren. Ja, 2, wie gesagt, die Namen kann ich jetzt gar nicht wiedergeben, weil die Namen, ja, also ich weiß, dass es auf jeden Fall 2 Damen aus Liberia waren und eine aus Jemen, genau. Eine ist die aktuelle Präsidentin in Liberia und hat da irgendwie, das ist ja auch ein Land, was über, glaube ich, 10 Jahre da einen blutigen Bürgerkrieg hatte. Und da gibt es dann 2 Damen, die dann in Liberia irgendwie sehr stark am Friedensprozess und an auch am Vorbild von Südafrika, nämlich als da Nelson Mandela übernommen hat, hat er auch nicht gesagt, hier, ihr Arschlöcher, die jetzt mich und die uns jahrelang unterdrückt haben, euch machen wir jetzt alle platt und jagen euch aus dem Land, sondern er hat sich ja für einen Friedensprozess der Versöhnung eingesetzt und einfach gesagt, pass auf, ihr habt uns zwar unterdrückt jetzt, keine Ahnung wie viele Jahre, aber wir möchten mit euch zusammen das Land neu aufbauen irgendwie, gemeinsam, Hand in Hand. Und die eine Dame ist ja jetzt Präsidentin in Liberia, 72, die ist halt uralt, und die hat das vorangetrieben jetzt als Präsidentin, diesen Friedensprozess und diese Versöhnung und so weiter. Und die zweite, hier so die Titel sind irgendwie die Präsidentin, die Friedenskämpferin und die Freiheitskämpferin. Die Friedenskämpferin ist dann die zweite Dame aus Liberia, die auch dann irgendwie an diesem Friedensprozess in Liberia sehr beteiligt war und irgendwie gerade die Frauen da vertreten hat. Und die dritte im Bunde ist dann eine Dame aus Jemen, die auch da für die Menschenrechte, Demokratie steht hier. Und diese Prinzipien sich im Land eingesetzt hat und ja, diesen Platz des Wandels und so weiter. Also, wurde allgemein in der Politik bzw. in der Welt sehr gut aufgenommen. Wunderbares Zeichen ist hier die Rede, gibt es einen Kommentar in der Taz, weil irgendwie die Frauen im Vergleich zu den Männern im Bereich irgendwie Menschenrechte, Friedensprozess und so weiter doch sehr, sehr viel engagierter sind als viele Männer, wird das so dargestellt. Ja, und so weiter. Also es ist ein tolles Zeichen und ich glaube, es gibt niemanden, der da irgendwie kritisch war. Ach so, vielleicht noch mal eine Dame aus Jemen. Ist übrigens die erste Dame aus der arabischen Welt, die den Friedensnobelpreis gekriegt hat. Das vielleicht noch mal dazu irgendwie. Die Dame ist, Jemen ist, ist Arabien oder arabische Welt. Arabien klingt irgendwie komisch. Naja, ihr wisst, was ich meine. Worum es jetzt aber eigentlich geht, liebe Community, ist... Das im letzten Jahr hat ja, wie heißt er, Xiu Laobu oder so, oder Lu Bu, den, den Friedensnobelpreis gekriegt, ein chinesischer Bürgerrechtler auch, der auch ewig im Knast war und trotzdem irgendwie damals, wie, ähnlich wie damals Nelson Mandela gesagt hat, ich gebe meine Werte nicht auf, irgendwie könnt mich mal, ne, Menschenrechte, Friedensprozess, beziehungsweise Friedensprozess in China ist halt eine andere Sache, aber irgendwie ja auch gesagt hat, dass er damit nicht einverstanden ist, was die chinesische Regierung macht. Und dann, jetzt kommt's aber, vor zwei Jahren, hat ja Barack Obama den Friedensnobelpreis gekriegt. Und darüber haben wir halt intensiv diskutiert. Und ich muss ehrlich sagen, ich halte ja eigentlich viel von Barack Obama und habe auch das Gefühl, dass der irgendwie ein guter Präsident ist, zumindest im Vergleich zu George Bush Jr., der davor am Start war, der ja auch jetzt gerade irgendwie von Amnesty International, gab es ja jetzt letzte Woche, glaube ich, die Aufforderung an die Schweiz? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall ist George Bush Jr. jetzt in irgendeinem Land und soll da irgendwie einen Vortrag halten. Und Amnesty International hat gesagt, irgendwie hätte, er müsste, er sollte direkt in Gewahrsam genommen werden, weil er Verbrechen an der Menschheit begangen hätte mit Foltermethoden und Leute dann während des Irakkriegs einfach gefoltert hat und so weiter und daher irgendwie in Gewahrsam genommen werden wollte. Fand ich auch eine krasse Sache eigentlich, ne? Wäre vielleicht gar nicht schlecht. Würde natürlich nicht passieren, weil die Amerikaner sich das nicht gefallen lassen würden. Aber im Vergleich, also zu George Bush ist natürlich Barack Obama ein guter Präsident oder zumindest einer, der weniger scheiße ist. Aber ich frage mich echt, warum der den Friedensnobelpreis gekriegt hat vor zwei Jahren, ja. Darüber wurde ja damals schon so heftig diskutiert und gestern in meiner Klasse wurde auch ganz heftig darüber diskutiert, weil die eine Hälfte sagt, ja, wieso denn? Der ist doch schwarz und der hat doch versucht, schwarz und weiß zusammenzubringen. Ja, hat er vielleicht auch, aber wie kann man denn jemandem den Friedensnobelpreis verleihen, der noch am Anfang seiner ganzen Schaffenszeit steht, ja, der wurde Präsident mit einer coolen Kampagne, man hat auch das Gefühl, der nimmt die richtigen Themen auf irgendwie und, aber wie kann denn jemand am Anfang, der gerade, normalerweise ist doch der Friedensnobelpreis so eine Auszeichnung fürs Lebenswerk auch, ne, oder wenn man irgendwas Besonderes geleistet hat, um den Friedensprozess voranzutreiben. Und also da muss ich echt sagen, auch im Nachhinein, natürlich habe ich das damals schon gesagt, aber jetzt nochmal motiviert durch diese Diskussion gestern in der Schule, finde ich eigentlich eine krasse Sache, dass so jemand irgendwie, das ist auch wieder so Amerika-Bonus und eine sehr populistische Wahl, finde ich, ja. Zu sagen, ja, irgendwie keep smiling und der ist ja toll, weil der ja irgendwie sich für das Miteinander ausspricht und so weiter. Also viel Miteinander war er jetzt noch nicht irgendwie in seiner Amtszeit. Aber okay. Ja, also Friedensnobelpreis, ganz kurz dazu. Ich will auch jetzt in Zukunft im Podcast wieder ein bisschen politische Themen aufnehmen. Das wurde von euch gewünscht. Bei politischen Themen, die habe ich ganz bewusst bisher immer gemieden, einfach weil ich, ja, weil man sowas eigentlich nur verlieren kann, weil immer viele Leute sich dann darüber aufregen und ihr wisst ja, wie das im Netz ist. Andere Meinungen werden eigentlich nicht geduldet, von daher gab es da immer Flames und so weiter. Werde ich in Zukunft trotzdem wieder machen, weil ich den Podcast auch wieder ein bisschen aktueller gestalten will und auch irgendwie zu aktuellen Themen wieder mehr Bezug nehmen möchte und weniger irgendwie, Smalltalk betreiben will und eigene Projekte irgendwie nur hier thematisieren. Also, zum Friedensnobelpreis. Ich denke, die Damen, die das, obwohl ich muss ehrlich sagen, und das liegt daran, dass wir irgendwie schon sehr eindimensional sind und vieles, was auch gerade in der dritten Welt abläuft, nur am Rande mitbekommen, aber was man so über diese drei Damen liest, haben sie diesen Friedensnobelpreis absolut verdient und es ist auf jeden Fall eine bessere Wahl als vor zwei Jahren Barack Obama, wie ich finde. Gut, ihr Lieben, das iPhone 4, es habe ich gestern bekommen. Tja, was soll ich dazu groß sagen? Ich weiß, dass viele von euch da irgendwie ein Feedback von mir haben wollen, irgendwie wie es ist. Meine Freundin war gestern höchst ekstatisch irgendwie, als sie bei mir gesehen hat, hat sich auch den halben Nachmittag daran gerieben, kam ständig wieder hoch und sagte, darf ich dein iPhone S nochmal, 4S nochmal haben? Ich, ja, wozu denn? Ja, ich will es mir nochmal angucken, ja. Ich muss ehrlich sagen, dass ich so ein bisschen, ja, man guckt sich's an und denkt, ja, irgendwie ist ja eigentlich noch alles genauso wie beim alten iPhone 3GS, was ich habe. Ja. Die Veränderungen sind jetzt, ja, es ist halt ein bisschen schneller. Es sieht halt schön aus, wie ich finde. Aber es sieht halt genauso aus wie das 4S. Es ist halt schneller und es sind ein paar neue Features dabei. Ja. Mich hat es jetzt nicht umgehauen, muss ich ehrlich sagen. Ja, aber ich meine, das ist jetzt auch eine Sache, die eigentlich meine eigene Schuld ist. Ne? Das weiß man irgendwie halt vorher, dass es irgendwie das Rad nicht neu erfunden wird. Was hat man denn erwartet? Ne? Das ist auch sehr naiv zu glauben, oh, ich kriege das neue iPhone und die Welt wird sich verändern. Ja. Es ist halt schnell, es ist gut. Es ist halt stabil, es hat die Features, die es vorher auch hatte. Plus ein, zwei neue Sachen. Die Hardware ist stärker. Und, ja. Whatever. Das Wichtigste, was mir aufgefallen ist, oder das Coolste, was ich eigentlich finde, ist eine Sache, die man auch ohne das neue iPhone 4S hat, nämlich das neue iCloud-System, was ich persönlich sehr cool finde, ja. Für diejenigen, die jetzt noch nicht wissen, was das ist, es ist halt eine Cloud in Apple, ja. Das heißt quasi so ein virtueller Platz, wo meine Daten ausgetauscht werden, wo, also ein Beispiel ist, ich habe bisher keinen Bock gehabt, meine ganzen Kontakte irgendwie in mein iPad reinzuhämmern, weil ich das alles auf meinem alten iPhone 3GS hatte, ja. Und durch die iCloud habe ich jetzt das neue Betriebssystem. Das könnt ihr auch machen, liebe Leute. Einfach irgendwie euer iPhone oder euer iPad einfach an iTunes einschließen. Dann lädt ihr die neueste iTunes-Version runter. Und die kann dann euer iPhone oder iPad auf das neueste Betriebssystem 5, ist es 5.0? Ja. Ja, es ist 5.0, aktualisieren und dann habt ihr das iCloud auch. Ja, ihr braucht dafür keine neue Hardware. Das Problem ist nur, mir ist aufgefallen, dass zum Beispiel mein altes iPhone echt Probleme hat mit dem neuen Betriebssystem. Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen überfordert davon, ja. Es laggt halt richtig. Wenn ich irgendwas aufrufe, habe ich irgendwie so 5 bis 10 Sekunden Verzögerung. Ja, also es scheint so, als wäre das wirklich für die neue Generation von Geräten ausgelegt, ja. Von daher, aber das Coole, wie gesagt, ist, was ich bisher am besten finde, ist das iCloud, weil, um das zu Ende zu spinnen, das, was ich auf meinem 3GS eingegeben habe, das wird halt dann über diese iCloud mit allen Geräten, die im Netzwerk sind und die untereinander kommunizieren, wird das verteilt, ja. Das ist also richtig cool. Also, ich kann einfach mein iPad anmachen und alle Daten, die ich auf meinem iPhone 3GS eingegeben habe, sind da auch auf einmal drauf. Total praktisch. Dasselbe könnt ihr mit Mails machen, ja, dass ihr sagt, okay, ich möchte die Mails einfach auf allen verteilen, ja. Also die ganze Mail, Korrespondenz wird dann auf allen geshared, auch wenn ich es nur auf einem runtergeladen habe und so weiter. Ja, und da wird dann auch gesagt, irgendwie ist es jetzt nicht so, dass, wenn ich, das ist ja dann, keine Ahnung, Mail-Account und ich müsste das dann ja mit jedem runterladen und auf dem einen wäre es dann, wenn die Mails beantwortet, auf dem anderen nicht, die aktualisieren und synchronisieren sie untereinander. Das heißt, wenn ich dann dem einen schon geantwortet habe, wird das auch als beantwortet auf dem anderen Gerät, wo ich das nicht gemacht habe, angezeigt. Mit Fotos ist es genauso. Ich mache Fotos auf meinem iPhone, ich komme nach Hause und sie sind auf meinem iPad. Ich finde das sehr geil. Gibt es natürlich in anderen Versionen schon, aber wenn man, sagen wir mal, jetzt sehr viel mit Apple arbeitet, ist das echt praktisch. Was euch wahrscheinlich interessieren wird, ist Siri, die neue Spracherkennung und so weiter. Damit habe ich mich jetzt noch nicht auseinandergesetzt. Ist auch eigentlich so eine Spielerei, die ich persönlich jetzt, nicht so spannend finde und mit der ich mich auch, nicht so intensiv befassen werde, weil so ein Schnickschnack. Aber ich werde es mir auf jeden Fall mal angucken, schon um vielleicht im Podcast erzählen zu können, wie es ist, liebe Community. Ganz kurz, bevor wir wieder... Ach so, ganz kurz noch was zu den Brandsätzen, liebe Community. Das ist eine Sache, die ich gerne an euch weitergeben wollte. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt. Auch hier wieder aktuelle politische Themen. Haben wir gestern auch in meinem Politikkurs intensiv drüber gesprochen. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, wenn ihr ein bisschen das politische Zeitgeschehen verfolgt, dann werdet ihr es mitbekommen haben. Und zwar gab es in Berlin irgendwie eine linksextreme Gruppe, die Brandsätze gelegt hat. Ich glaube, 16 Stück mittlerweile. Ich glaube, 2 sind detoniert. Haben natürlich auch Sachschaden angerichtet, Menschen sind nicht zu Schaden gekommen. Es gab ein Bekennerschreiben von der Gruppe, dessen Namen ich nicht behalten habe und jetzt auch nicht vorliegen habe. Und die haben geschrieben, ja, hier, das ist, wir wollen hier alles, was war das, entschleunigen, weil irgendwie Deutschland im Afghanistan-Krieg so viele Waffen zur Verfügung stellt und ja, Deutschland ist sowieso Exportweltmeister, das wissen wir, beziehungsweise hinter China mittlerweile ja. Aber die sind gerade im Export von Waffen sehr aktiv und gerade irgendwie im Export von Waffen in die Krisengebiete. Und das finden wir scheiße. Und deshalb wollen wir, dass da Berlin irgendwie da, wie soll ich sagen, Umschlagplatz ist, weil da viel von diesen Waffen ins Ausland geschickt werden. Wollen wir zum Beispiel im Berliner Bahnhof jetzt etwas entschleunigen und die ganze Sache. Und deshalb versuchen wir hier Sachschaden anzurichten und das hier ein bisschen, wie soll ich sagen, das Tempo rauszunehmen und die Sache ein bisschen aufzuhalten. Ja, finde ich ein bisschen komisch den Ansatz, aber ich meine, die werden sich was dabei gedacht haben. Jetzt wurden sie mit Terroristen verglichen, natürlich von der Bundesregierung und so weiter. Jetzt gab es eine ganz wütende Äußerung von dieser Gruppe, die gesagt haben, hey, bleibt mal langsam. Ich meine, dass ihr das nicht gut findet, ist halt klar. Aber wir sind halt keine Terroristen, weil wir die Dinger extra so gelegt haben, ganz bewusst, dass wir nur Sachschaden anrichten und keine Menschen gefährden. Das unterscheidet uns einfach von Terroristen. Ist ja halt die Frage, ne? Also, ich habe bei sowas immer Angst. Ich meine, es ist vielleicht nicht ganz unbegründet. Es gibt ja durchaus, und das kommt natürlich selten an die Öffentlichkeit, ganz bewusst, gibt es immer wieder Fälle, wo nachgewiesen wird auch, dass deutsche Firmen irgendwie Auslands- oder Krisengebiete auch irgendwelche Bürgerkriege mit Waffen ordentlich beliefern. Dass das nicht an die große Glocke gehängt wird, ist ja klar. Von daher ist die Intention der ganzen Sache vielleicht gar nicht so falsch. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich das befürworte, solche Anschläge. Ja? Ob das terroristisch ist oder nicht, sollen andere beantworten. Das ist halt wieder so Haarspalterei. 16 Brandsätze mit dem Ziel, keine Leute, keine Menschen zu gefährden, aber irgendwie, es trifft halt auch viele Unschuldige und viele sind natürlich sehr, sehr pisst irgendwie, weil ihre Züge und weil das da nichts mehr geht, sie zu spät zur Arbeit kommen und so weiter. Die Intention dahinter ist vielleicht gar nicht so böse, beziehungsweise so falsch zu sagen, irgendwie, wir wollen jetzt einfach mal ein Zeichen setzen, das auch darauf aufmerksam machen, dass Deutschland halt da sehr aktiv ist und Krieg unterstützt mit Waffen irgendwie für Kohle und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Ich will mich da auf keine Seite schlagen. Ich will das auch gerne mal zur Diskussion hier stellen. Wie findet ihr das denn eigentlich? Ist sowas ein positives Zeichen, weil sonst beschäftigt sich ja überhaupt keiner damit? Oder ist das No-Go, Sachschaden anzurichten, den wir dann wieder von den Steuergeldern bezahlen müssen? Ja, auch diese, da könnte man jetzt schon wieder weitergehen zum Euro-Rettungsschirm und sagen, wie ist denn das da eigentlich? Wieso müssen wir eigentlich am meisten da reinzahlen? Irgendwie, warum müssen wir die anderen Länder retten? Ist es denn so wichtig, den Euro zu retten? Können wir nicht wieder, also ich gebe jetzt einfach mal wieder, was in den letzten Tagen durch die Medien ging und was da diskutiert wurde. Können wir nicht wieder einfach die D-Mark zurückbekommen? Warum müssen wir denn Länder wie zum Beispiel Spanien über Wasser halten und deren Wirtschaft stabil halten, obwohl die, oder wie Griechenland jetzt auch zum Beispiel, es gab ja jetzt ganz große Proteste in Griechenland, wo wir wieder als Nazis beschimpft worden sind, weil wir denen angeblich die Sparpolitik auferlegen würden. Das heißt, wir sind dann auch wieder die Bösen, wir zahlen da Milliarden für die und sind dann aber trotzdem die Bösen, weil wir denen eine Sparpolitik aufdrücken würden. Von daher, scheiß doch auf Europa irgendwie. Wir werden noch dafür bestraft, dass wir irgendwie vernünftig, oder das Land, was am wenigsten verschuldet ist und wo die Wirtschaft noch am intaktesten ist. Scheiß doch auf die anderen. Warum müssen wir Spanien bezahlen dafür, dass die irgendwie 300 Millionen, allein Real Madrid 300 Millionen Euro Schulden hat und Kredite vom Staat dafür kriegt und dadurch irgendwie, nicht nur deshalb, aber auch deshalb irgendwie eine katastrophale Finanzbetriebspolitik über Jahre betreibt und um ihre Fußballvereine irgendwie über Wasser zu halten und wir müssen das dann ausgleichen, ja, also von daher, schreibt mal in die Comments, liebe Leute, wie seht ihr denn diese ganze politische Situation im Moment mit dem irgendwie, mit den Brandsätzen in Berlin, mit dem Euro-Rettungsschirm, mich würde das mal interessieren, ja. Ich habe dazu eine Meinung, aber in diesem Falle möchte ich damit mal hinterm Haus halten und einfach mal hören, weil es mich interessiert. Man liest immer nur in den Medien, wie die Medien das finden und wie das jetzt zum Euro-Rettungsschirm, wie das Politiker finden und was sie dazu sagen. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass viele Leute was dazu sagen, aber ich immer auch das Gefühl habe, Mensch, sind wir denn kompetent genug, um das zu beurteilen zu können? Wie ist das denn finanztechnisch? Ich würde da gerne mal Leute hören, irgendwie, die sich damit auskennen, aber vielleicht neutraler sind. Ich muss ehrlich sagen, dass ich da teilweise auch das Gefühl habe, dass mir die Kompetenz da fehlt, das hundertprozentig richtig beurteilen zu können. Was wäre denn der Worst Case? Wie wäre es denn, wenn der Euro zusammenbricht und wir wieder die D-Mark hätten? Was würde das denn für die Wirtschaft bedeuten irgendwie? Ja, also wäre das denn, die Leute, die Politiker stellen das immer so dar, als wäre es eine totale Katastrophe und irgendwie der Super-GAU, wenn der Euro zusammenbrechen würde und jeder wieder seine Währung hatte. Das doch vorher auch geklappt. Warum wäre das denn so schlimm? Ja? Würde mich mal interessieren, liebe Community, dass da vielleicht irgendwelche Leute mal Stellung zu nehmen, die da auch wirklich Ahnung haben in dem Bereich und nicht irgendwelche populistischen Äußerungen tätigen, wie ja teilweise auch die Bundesregierung, um krampfhaft an diesem Euro festzuhalten. Ja? Von daher, schreibt doch mal bitte eure Meinung dazu in die Comments. Ja? Einmal zu dem Euro-Rettungsschirm, zum Euro an sich Und bitte auch zu den Brandsätzen in Berlin irgendwie. Was ist das? Wie seht ihr die ganze Sache? Ist das so schlimm irgendwie? Müssen wir das dann von unseren Steuergeldern bezahlen? Ist es wichtig, dass man so ein Signal gesendet wird irgendwie? Dass man sagt, okay, wir sind dagegen, dass über Jahre in Krisengebieten eine Waffe geliefert werden, irgendwie nur damit wir, dass bestimmte Firmen eine Menge Kohle machen. Und ist das ethisch vertretbar? Und ist dann aber auch so, sind da solche Anschläge auch ethisch vertretbar, zu sagen, wir richten einfach Sachschaden an, einfach um darauf aufmerksam zu machen. Also höchst politisch, höchst interessant, wie ich finde, diese Themen. Und auch durchaus wert, dass man sie hier im Podcast mal thematisiert. Schreibt bitte eure Meinung dazu, ich bin daran einfach interessiert. Ja, ja, ihr Lieben, wir haben noch zwei Leserbriefe und die Zeit ist schon wieder jenseits von Gut und Böse. Deshalb ganz kurz zum Werder-Spiel von gestern. Ich weiß, dass viele Leute da immer gerne eine Stellungnahme zu haben. Ja, Werder ist keine Mannschaft, die um die deutsche Meisterschaft mitspielt. Das sage ich schon seit Wochen, auch als sie noch auf Platz 2 waren und viele Spiele gewonnen haben. Die letzten beiden Spiele hat Werder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Zwei Niederlagen in Spielen, wo man nicht hätte verlieren müssen. Sowohl in Hannover als auch gestern gegen Dortmund war wesentlich mehr drin. Ein Punkt wäre meiner Meinung nach auch gerecht gewesen, aber das zeichnet halt eine Spitzenmannschaft aus, dann diese Spiele zu verlieren. Es war schon in Hannover so, dass man über weite Strecken die bessere Mannschaft war, dann doofe Kontertore gekriegt hat, auch teilweise durch haarsträubende Abwehrfehler. Und gestern war es wieder so. Man war meiner Ansicht nach die bessere Mannschaft. Erste Halbzeit war ein durchaus offener Schlagabtausch. Schnelle Spiele, tolles Spiel. Dortmund hatte nicht viele Torchancen. Ich kann mich in der ganzen ersten Halbzeit an zwei Torchancen von Dortmund erinnern. Einen Schuss von Götze, der links am Tor vorbeiging, der aber jetzt auch nicht so ganz torgefährlich war. Und dann die erste, ja, richtige Torchance kann man gar nicht sagen. Die erste Torchance, wo jemand mal gezielt aufs Tor geschossen hat, ist gleich drinne. Und so ist das. Auf Sport 1 stand, aus dem Nichts fällt das 1-0 für Dortmund. Marcel Reif hat es auf Sky auch so tituliert. So ist das manchmal, ja. Aber da muss man auch wieder aufstehen können. Dortmund war gestern wirklich jetzt nicht so stark, muss ich sagen. Aber die haben halt einfach abgezockt und schlau und im Stil eines deutschen Meisters gespielt. So muss eine Spitzenmannschaft agieren, ja, wenn sie auch viele Verletzte hat. Kagawa hat nicht gespielt, Schmelzer hat nicht gespielt, Götze war angeschlagen und hat auch nicht gut gespielt, wie ich fand, und man gewinnt trotzdem, ja, beim Tabellenzweiten auswärts. Das ist eine Spitzenmannschaft, ja. Und Werder war schon irgendwie sehr bemüht, gerade Ende der ersten Halbzeit, Anfang der zweiten Halbzeit hat man unglaublich viel Druck gemacht, war auch torgefährlich, hat auch viele Chancen rausgespielt, aber man macht sie nicht, ja. Und dann passiert das, was wo Werder große Schwierigkeiten hatte, auch schon gegen Hertha, dann kriegt Perisic die gelb-rote Karte. Was mich sehr ärgert, ist, dass die Dortmund, wenn sie sich so unglaublich echauffiert haben über diese gelb-rote Karte. Ich finde, eine klarere gelb-rote Karte kann man nicht bekommen. Ja, und das ist nicht die grün-weiße Brille. Dasselbe hat auch Klopp nach dem Spiel gesagt. Das hat Marcel Reif gesagt. Das stand ganz groß auf Sport 1. Das war eine klare gelb-rote Karte, Leute. Und da muss man auch mal die grün-weiße, die blau-gelbe Brille absetzen und einfach mal sagen, okay, das war klar. Und nicht einfach grundsätzlich gegen jede Entscheidung irgendwie vorgehen und sagen, es war eine Fehlentscheidung und Skandal und so weiter. Der Typ, der Perisic, rauscht zweimal mit gestreckten Beinen in Werderer Spieler rein, ja. Klarere gelbe Karten gibt es nicht, ja. Bei dem Einwurf in der ersten Halbzeit ist der Ball weg. Der Ball ist im Aus und er rutscht da mit gestreckten Beinen rein. Klare gelbe Karte. Das zweite Ding in der zweiten Halbzeit, er rutscht mit gestreckten Beinen gegen Sokratis rein, trifft den Ball nicht, rauscht ihn um mit Vollgas, mit voller Geschwindigkeit auch. Tut mir leid, aber also ich meine, ich habe wirklich Respekt für Borussia Dortmund und die Fans. Wie sowieso irgendwie, die haben sich im letzten Jahr, finde ich, nicht gut, also ich will jetzt nicht sagen, herausragend benommen, wenn man deutscher Meister wird, ist man sowieso gut drauf. Aber ich habe nun engen Kontakt, weil viele Leute in meinem Blog aus NRW sind und ich habe euch die Dortmund Fanaktion für den Bürger auch sehr positiv noch im Hinterkopf. Von daher bin ich jemand, der Borussia Dortmund und die Fans sehr positiv sieht. Und ganz bei allem Respekt, liebe Dortmunder, aber das war eine klare gelb-rote Karte. Klarer geht es nicht, ja. Und dass man sich darüber aufregt, verstehe ich halt einfach nicht. Ja, vor allen Dingen, weil ihr dann auch noch gewonnen habt. Aber nichtsdestotrotz ist das passiert, was für Werder ein, weil vor der gelb-roten Karte war Werder torgefährlich, hat das Spiel gemacht, war gut. Und dann passierte das, was gegen Hertha auch passiert. Werder kann im eigenen Stadion nicht das Spiel machen gegen eine Mannschaft, die sehr tief steht und sehr intensiv verteidigt. Danach ist Werder absolut nichts mehr eingefallen. Null. Es gab überhaupt keine Torgefahr mehr. Man ist völlig einfallslos, teilweise mit dämlichen Einzelaktionen dagegen angerannt. Wenn ich den Hand sehe, der sich dagegen drei Leute festrennt, Marien sowieso. Ja, also von daher absolut verdient die Niederlage nachher. Wenn einem gegen 10 Mann so wenig einfällt, schafft es, hat es nach dem Spiel auch gesagt, da hat man es auch nicht verdient zu gewinnen. Man kriegt scheiße doof das 2-0. Dortmund hat im Prinzip im ganzen Spiel jetzt zwei richtige Chancen, also es waren nicht mal richtige Torchancen gehabt. Wie man nach so einer Ecke ein Gegentor kriegt, das ist ähnlich wie das dumme Gegentor, das 1-3 in Hannover. dann hat man es auch nicht verdient, das Spiel zu gewinnen. Eine Ecke, es ist absolut, es ist ein ruhender Ball, es ist keine Gefahr. Man hat den Ball dreimal unter Kontrolle, anstatt ihn rauszuhauen, haut man ihn dreimal zum Dortmunder zurück. Und dann, meiner Meinung nach, ist es ein Abseitstor, auch wenn Ovomoyela im passiven Abseits steht. Aber der Dortmunder Stürmer, ich weiß gar nicht, wer es war, steht im aktiven Abseits, steht vorm Torwart, bewegt sich auch zum Ball hin. Das kann man meiner Meinung nach nicht laufen lassen. Das ist, da passt die passive Abseitsregel auch nicht. Nach dem Spiel haben es sowohl Scharf als auch Klopp gesagt, dass das unglücklich war, dass man das eigentlich auch abpfeifen soll. Ja, sogar Klopp hat es gesagt. Aber es ändert sich alles nichts, darüber zu lamentieren. Dortmund hat gewonnen, Dortmund hat sich super clever und im Stile einer Spitzenmannschaft verkauft. Werder ist nach der Überzahl überhaupt nichts mehr eingefallen. Man hat einmal mehr gehabt und am Ende der Statistik nach, die auf Sky eingeblendet wurde, 80% Ballbesitz. Ja. Und hat nach der Überzahl eigentlich so gut wie keine Torschancen gehabt. Dann noch den Einzelaktionen, Fernschuss von Schmitz, der dann an die Latte ging und dann auf die Linie prallte. Aber so ist das. Im Fußball gibt's auch manchmal, kommt auch manchmal Pech dazu. Und was mich sehr geärgert hat, und da verstehe ich jeden Dortmund-Fan, der sich darüber aufregt, ist Marin. Ich finde Marin furchtbar. Der geht mir, seit Anfang der Saison geht mir der auf den Sack. Und ich finde, dass Marin auch dem Ruf von Werder Bremen schadet. Das möchte ich in aller Form und Öffentlichkeit hier mal sagen. Ja? Nicht nur, dass er das Bremer Spiel verzögert mit seinen ständigen nervigen Dribblings, wo er sich in irgendwelchen Leuten festrennt, und Dortmunder Defensive stand einfach gut gestern. Ich kann nicht als Spieler irgendwie versuchen, immer das 1:1 gegen drei, gegen Leute wie Hummels und Subotic, die einfach, gut, Subotic hat jetzt in letzter Zeit nicht seine besten Tage, aber man kann einfach nicht sich gegen solche Leute festrennen und dann immer das schnelle Spiel, und genau das hätten wir gestern gebraucht, nämlich mal eine schnelle Idee und ein schnelles Spiel und nicht einzelne Leute, die sich da gegen Dortmund festrennen, ja. Und dann immer dieses, oh, mir fällt nichts mehr ein, ich lass mich fallen, ja. Das schadet meiner Meinung nach den Ruf von Werder Bremen, diese scheiß Schauspielkacke, dass er sich ständig fallen lässt und den sterbenden Schwan spielt. Und die Schiedsrichter fallen teilweise auch nicht mehr drauf rein und lassen es weiterlaufen, weil sie es wissen. Von daher meine Forderung irgendwie, natürlich wird Thomas Schaff da nicht nachgehen, was auch richtig ist, aber ich kann Marie nicht mehr sehen. Von mir aus können sie den Spaß nicht verkaufen. Ich würde sehr gerne sehen, dass Schaff Ikichi aufbaut, weil der da das ist, was Werder braucht. Weil der hat den Stil von Leuten wie Diego, von Leuten wie meinem All-Time-Favorite von Werder Bremen, nämlich Jo Miku. Was für mich der beste Mittelfeldspieler war oder Regisseur war, den Werder je hatte. Und Ikichi kann auch so einer werden, weil der nämlich einfach schnell spielt und schlau spielt und sich nicht irgendwie im Stil von Marien ständig irgendwo festrennt. Das ist ein Mann, den Werder braucht. Den sollte Werder aufbauen. Dem sollte über lange Sicht Schaff das Vertrauen geben und nicht diesem nervigen Marien, der Fußballintelligenz hat von einem Aktenordner und ständig den Ball nimmt und losläuft und dann gegen drei Leute das Dribbling macht und sich dann fallen lässt. Und meiner Meinung nach, und das sehe ich immer wieder an den Fanreaktionen, je nachdem, gegen welche Mannschaft wir spielen, Rufschädigung ist für Werder Bremen mit seinen ständigen Schauspielereien. Ich schäme mich dafür, muss ich halt ehrlich sagen. Und ich hoffe, dass Schaf ihn jetzt halt mal rausnimmt, weil er auch gestern für mich nur so Note 5 bis 6 verdient hat. So viel zum Thema Dortmund gegen Werder. Dortmund verdient gewonnen, Werder zu wenig eingefallen und auch die Chancen, die sie hatten, nicht genutzt. Und Dortmund, glaube ich, eine Chancenquote von über 90% gestern. 3 Torchancen oder 2,5, und ich weiß nicht, ob man die Ecke als Torchancen nennen kann, aber so ist es nun mal im Fußball, ja. Als Spitzenmannschaft darf man die letzten beiden Spiele nicht verlieren. Wir werden jetzt nach diesem Spieltag sehr tief fallen, weil viele Leute heute an Werder vorbeiziehen können. Worst case, glaube ich, Platz 9. Von Platz 2 auf Platz 9, wenn alle, die hinter Werder stehen, die sind alle in Reichweite. Ich weiß nicht, wie es im Torverhältnis aussieht. Die meisten haben 13 Punkte, Werder hat 16, wenn viele gewinnen. Kann Werder sehr tief fallen und ist auch Gott sei Dank wieder auf dem Boden der Tatsachen. Und dann hört dieses Bayernjäger-Gefasel endlich mal auf und wir konzentrieren uns auf die Ziele, die auch erreichbar sind, nämlich Platz 6. Das muss unser Ziel sein und nichts anderes. Gut, ja, liebe Leute, ich habe noch 2 Leserbriefe. Zeitlich, wird schon wieder eng, wir sind schon wieder jenseits der Stunde. Ich werde, glaube ich, mal einen Leserbrief verschieben. Und ganz kurz einen vorlesen, den ich ganz witzig finde. Und zwar der Marvin fragt mich einfach mal ein paar Fragen, weil er gesagt hat, Mensch, Stevenio, ich habe gehört, dass wir dir auch mal Fragen stellen sollen. Ich habe einfach mal so ein paar, ja, ist jetzt Smalltalk, aber ich fand es ganz witzig irgendwie. Er fragt halt, er hat so eine Liste von Fragen aufgeschrieben, wo er sagt, wie ist das denn bei dir? Und das sind auch witzige Fragen. Also es ist jetzt nicht so irgendwie, isst du lieber Spaghetti oder was dein Lieblingsgericht, sondern ich lese einfach mal vor. Erste Frage, hat dich schon mal ein Film oder ein Spiel zum Weinen gebracht? Ja, finde ich eine witzige Frage. Ein Computerspiel eigentlich nicht, würde ich sagen. Filme, gibt es so ein paar, die mich zum Weinen gebracht haben. Ich bin eigentlich relativ tough in solchen Filmen, aber so ein, zwei Filme, ich kann mich erinnern, dass ich zum Beispiel bei The Green Mile am Ende irgendwie mit John Coffey und, wie heißt der, Oscar-Preisträger Forrest Gump, wie heißt er denn? Namenfindungsschwäche wieder oder Wortfindungsschwäche. Ihr wisst, wen ich meine. Tom Jones hätte ich jetzt fast gesagt. Auf jeden Fall Green Mile, großartiger Film. Am Ende, als John Coffey stirbt, habe ich geheult wie ein Schlosshund. Gebe ich offen zu. Ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß, dass es peinlich ist, aber Titanic habe ich auch geweint. Ich weiß noch, ich saß im Kino, habe irgendwie dicke Sprüche vorher gemacht mit einem Kumpel und einer Kommilitonin damals. Und alles um mich herum hat geheult irgendwie und es war sehr, sehr schwer, mich zusammenzunehmen, aber ich habe dann still vor mich hingeweint, dass es nicht peinlich ist, weil ich vorher so eine große Fresse hatte. Also Titanic und Green Mile kann ich sicher sagen, ja, aber es gibt auch den einen oder anderen Film, wo mir das passiert ist, aber der mir jetzt gerade nicht einfällt. Wer ist dein Lieblingsschauspieler, fragt Marvin. Johnny Depp finde ich großartig, Denzel Washington finde ich großartig, ja. Es gibt eigentlich viele, die ich sehr, sehr gut finde. Lass mich nochmal überlegen, ob mir noch einer einfällt. Ja, der andere Schwatte. Wie heißt er denn nochmal? Der Bruce Almighty mitgespielt hat. Etwas älter. Auch ein schwarzer, großartiger Schauspieler. Viele Charakterrollen gespielt. Wie heißt er denn nochmal? Der hat in Bruce Almighty und im zweiten Teil auch Ewan Almighty hat er den lieben Gott gespielt. Großartiger Schauspieler. Million Dollar Baby hatte auch beste Oscar gekriegt für beste Nebenrolle, glaube ich. Tja, ich und meine Wortfindungsschwäche. Scheiß der Hund drauf. Ja, also Johnny Depp ist auch immer wieder für mich, macht viele Filme zu guten Filmen, einfach weil er da ist und so weiter. Und Denzel Washington hat mir in vielen Filmen auch sehr gut gefallen. In letzter Zeit hat er viel Scheiße auch gespielt. Aber zum Beispiel Malcolm X war Denzel Washington großartig. Jetzt kommen die lustigen Fragen, liebe Community. Wie würdest du lieber im Wald gefunden werden, nackt oder in Frauenunterwäsche? Nackt. Ja. Wenn man so einen, nee, das lassen wir jetzt mal. Ich wollte gerade sagen, wenn man so eine Fleischpeitsche hat, ist das weniger peinlich. Frauenunterwäsche ist nicht so mein Ding, muss ich ehrlich sagen. Von daher lieber nackt. Wäre mir weniger peinlich. Aus gutem Grund. Wer ist die berühmteste Person, die du je gesehen hast? Auch schwierig, finde ich. Ist ja natürlich immer eine Definitionssache. Was ist berühmt, ne? Ja, also die berühmte Person, die nicht gerade ein Sportler war, den ich getroffen habe, ist, würde ich sagen, Gerhard Schröder. Der war damals Bundeskanzler. Das gab eine 100-Jahr-Feier bei Werder Bremen, gab es einen berühmten Ball und damals war ich noch bei Werder Bremen involviert und ja, da hing ich dann mit meinen Kumpels rum, das weiß ich noch, mit Tim Borowski und Pascal Borel und ja, das war lustig. Dann kam er da um die Ecke und ich habe ihn gewählt, ich bin auch immer ein Schröder-Fan gewesen und durfte ihm noch in die Hand schütteln. Er hatte zwar drei Bodyguards um sich rum, aber es war ja auch eine geschlossene Gesellschaft, von daher, ja. Ja, ansonsten war auch, wie heißt der Ehrenspielführer vom HSV? Gut, dafür, dass er beim HSV gespielt hat, kann er nichts. Uwe Seeler war auch da, hat mir auch die Hand geschüttelt, auch ein Netter. Aber Gerhard Schröder ist das Berühmte, was mir einfällt. Nächste Frage, warst du schon mal in einer Schlägerei? Ja gut, ich komme aus Bremen-Gröpeling, von daher lässt sich das nicht verhindern. Ich muss aber ehrlich sagen, dass meine letzte Schlägerei schon echt ganz schön lange her ist. Einfach, weil ich niemand bin, der Auseinandersetzungen gerne mit Fäusten regelt. Manchmal lässt es sich einfach nicht verhindern, weil es gibt genug Arschlöcher, die einfach mal ein paar auf die Schnauze brauchen. Aber in solchen Kreisen bewege ich mich zum Glück nicht. Von daher konnte ich das in den letzten Jahren sehr gut, musste ich solche Auseinandersetzungen nicht führen. Aber wie gesagt, es gibt Situationen, da kommt man nicht drum herum. Von daher ist es ganz nützlich, dass man sich verteidigen kann. Ich habe viele Jahre Selbstverteidigung gemacht nebenbei. Von daher glaube ich schon, dass ich mich zumindest, wenn ich nicht gerade irgendwie gegen Bruce Lee mich auseinandersetzen muss, mich durchaus verteidigen kann. Und ich, wie gesagt, bin Gegner von Gewalt. War ich schon immer. Und wenn ich es verhindern kann, werde ich auch nie von mir aus irgendwelchen Leuten auf die Schnauze hauen. Ja? Aber wie gesagt, Bremen-Grüppeling. Kann noch weitere Fragen, also von daher. Gut, nächste Frage. Hättest du lieber vier Arme oder vier Beine? Definitiv Arme. Ich mache einfach mehr mit Armen als mit den Beinen. Wäre scheiße, irgendwie, weil ohne Beine kann man schlecht Sport machen. Ich bin natürlich auch ein Sportler, aber zur aktuellen Situation in meinem Leben wären vier Arme nützlicher als vier Beine. Wärst du lieber extrem schlau wie Stephen Hawking, aber davor behindert oder lieber dumm? Boah, das sind natürlich echt schwierige Fragen. Also, ich bin nicht gerne dumm. Von daher wäre ich wahrscheinlich lieber wie Stephen Hawking, muss ich ehrlich sagen. Und jetzt kommt die Königsfrage aller Fragen. Sehr kurz, aber sehr intensiv. Und zwar fragt mich Marvin, Arsch oder Brüste? Auch schwierig, weil das eigentlich so, ich stehe sehr auf den Hintern von meiner Freundin. Auf die Brüste auch, aber wie soll ich sagen, ich spiele gern mit dem Hintern meiner Freundin, so, ne, so, hau auf Arsch und so, ihr kennt das. Das sind wahrscheinlich mehr Details, als ihr wissen wollt. Echt schwierig, finde ich, weil ich mag beides echt gerne, ja, und wenn das nicht so gut ist, also ein breiter Arsch, tönt mich auch gerne mal ab. Hängebrüste genauso, also echt schwer zu sagen. Ich würde doch dann sagen Brüste, muss ich ehrlich sagen, weil Brüste, Na gut, aber echt schwierig. Marvin, ich hoffe, du kommst damit klar. Wenn ich mich entscheiden musste, würde ich sagen Brüste. Wo wir auch schon beim nächsten Thema sind. Und zwar, liebe Community, was sagt denn die Zeit? Ja, wir sind jetzt schon bei einer Stunde, von daher werde ich die nächsten Leserbriefe mal auf die nächste Sendung verlagern. Ist ein Aufruf. Und zwar suche ich ja immer nach guten und witzigen Ideen für den Podcast. Ihr merkt schon, dass ich auch daran interessiert bin, den Podcast ein bisschen zu verändern, zu erweitern, neues, frisches Blut reinzubringen und so weiter. Ich habe auch überlegt, ob ich mal irgendjemanden in den Podcast mit reinnehme, ja, so als zweite Stimme und so weiter. Aber das ist ja auch wieder, werden wieder Leute rumflammen, ja, das ist zu wenig Stevino und der Podcast heißt ja nun Stevino Talks. Ich habe auch darüber nachgedacht, ob ich und das werde ich wahrscheinlich auch machen, ja, ich baue hier gerade mein Arbeitszimmer um, aus diversen Gründen, die ich in einem der nächsten Podcasts noch intensiv erzählen will. Und ich habe darüber nachgedacht, meinen Podcast aufs Videoformat zu erweitern, dass ich quasi den Podcast immer als Video aufnehme und ihn aber auch als Audio reinstelle. Ihr braucht keine Angst haben, dass euer Weg zur Schule oder so dadurch dann getrübt wird, weil es nicht mehr als Podcast richtig gibt. Ich werde es auf jeden Fall auch hochladen, aber ich denke darüber nach, das Ganze auch als Videoformat anzubieten, quasi einen Videopodcast draus zu machen. Und ja. Und in diesem Rahmen möchte ich ihn halt ein bisschen erweitern, so, ne, auch irgendwie, wie soll ich sagen, ich habe Bock, einen Mod mit reinzubringen für bestimmte Bereiche und ich habe da auch jemanden im Auge und es ist in diesem Fall sogar eine Dame, ich weiß nicht, ob sie Bock darauf hat, sie ist mir sehr, sehr oft aufgefallen auf Facebook, sie ist bei mir im Facebook implantiert, ihr Name ist Nancy, die Leute, die bei Facebook bei mir sind, werden unsere kleinen, wie soll ich sagen, unsere kleinen positiven Auseinandersetzungen mit hin und her immer verfolgt haben, die Nancy ist unglaublich schlagfertig, ist, glaube ich, eine Studentin aus, war das Hessen? Warte mal, Göttingen? Ich weiß auch völlig egal. Auf jeden Fall sieht sie nicht nur gut aus und das darf ich sagen. Ich weiß, dass immer viele Leute denken, ach, der Stevino, der findet die nur geil, weil die toll aussieht. Das Ding ist immer, ich finde es immer schade, dass man irgendwie sowas nicht sagen darf oder keine Frauen irgendwie in seine Projekte einbauen darf, weil es dann immer heißt, ja, der ist ja nur geil auf die und findet die toll. Ich bin ein Mann, der in festen Händen ist, unglaublich glücklich ist mit seiner Freundin, auch überhaupt keine Anstalten hat, um eine andere Frau anzulachen. Und gerade als so jemand finde ich es immer schade, dass man einfach nicht mal sagen kann, die Frau sieht gut aus und die Frau ist toll. Bei mir im Kollegium ist es auch so, wenn ich mal irgendwie, ihr kennt mich ja, irgendwie auch mal einen anzüglichen Spruch mache oder so, irgendwie, du siehst aber heute toll aus, dann wird man gleich blöd angeguckt und ich sag dann mal eiskalt, Leute, ey, warum darf man sowas als Kerl nicht sagen zu einer Frau? Irgendwie gerade als Kerl, der in festen Händen ist und was ist das Problem? Irgendwie, warum darf man, finde ich, habe ich glaube ich schon mehrmals im Podcast erwähnt, ja, finde ich furchtbar, dass man das nicht einfach mal ganz, man heißt dann immer, ja, du, ne, so mit raushängender Zunge, aber so ist es gar nicht gemeint, ja. Aber das wird dir zu weit führen. Also, die Nancy, darüber hinaus nützt es mir auch nichts, wenn sie toll aussieht, sondern es ist ja eh ein Podcast, ja, von daher, beziehungsweise, ja gut, Videopodcast, aber sie wird ja nicht hier vorbeikommen mit dem Podcast jetzt in dem Video auftreten, ja, also man hört nur ihre Stimme. Ich kenne jetzt ihre Stimme noch nicht, aber ich finde die Frau einfach total schlagfertig, total witzig und ich glaube, im Podcast wäre das sehr interessant irgendwie, ich habe sowieso gemerkt, dass ihr sehr viel Spaß dran habt, irgendwie diese Frauen-Männer-Geschichten zu hören, ja, also auch diesen Auseinandersetzungen und ich hätte halt Bock, sie irgendwie für solche Themen mit heranzuziehen und mit ihr irgendwie, keine Ahnung, über Skype oder TS mal irgendwie so Themen aufzunehmen, dass man einfach sagt, okay, jetzt geht's um das und das Thema, ist so eine spezielle Rubrik, die man halt, die heißt, was weiß ich jetzt mal ganz plakativ, Sandy und Stevie oder was weiß ich, Sandy, was weiß ich, von mir aus kann sie da auch, hat sie wahrscheinlich keinen Bock drauf, weil sie nicht so viel Zeit hat, whatever, irgendwie eine eigene Rubrik irgendwie, wo sie Themen vorbereitet und die mit mir diskutiert. Wir können es auch gerne andersrum machen, dass ich irgendwelche Themen, aber so, wie soll ich sagen, so Männer-Frauen-Ding, ja, so typische Männer- und Frauen-Themen diskutieren und das könnte, glaube ich, könnte sehr witzig werden, ja. Und immer, wenn ich hier Frauen- oder Männer-Themen aufnehme, das habe ich im Podcast ja oft gemacht, ist das halt sehr eindimensional, auch viele für viele lustig, wenn ich meine Freundin nachäffe. Aber ich glaube, dass es sehr lustig wäre, wenn wir da eine Dame dabei hätten, die dann das Ganze mal so aus Frauensicht beurteilt. Und es müssen ja auch nicht nur so kontroverse Themen sein, es können ja auch, Nancy und ich haben irgendwie beide, haben wir festgestellt, irgendwie eine große Leidenschaft für Esspapier. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass wir einfach mal das Thema irgendwie Frauen und Schuhe aufnehmen können. Das könnte sehr, sehr lustig werden. Deshalb ist in diesem Falle eine offene Einladung an Nancy irgendwie in meinen Podcast. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sie überhaupt keinen Bock darauf hat. Aber ich wollte es an dieser Stelle mal machen. Und ja, mal schauen, wie das ausgeht. Und das ist quasi eine offene Stellenausschreibung und offene Einladung für Nancy in meinen Podcast. Vielleicht hat sie ja Bock drauf. Liebe Leute, das war's für heute. Wir sind schon wieder über eine Stunde. Ich rede und nehme mir immer vor, dass ich den Podcast kürzer machen will. Aber ja, irgendwie funktioniert das nicht. Vielleicht ist es echt schlauer, liebe Leute, pro Woche lieber zwei Podcasts zu machen, die dann nur eine halbe Stunde lang sind. Gerade wenn es denn jetzt im Videoformat kommt bald. Mal gucken. Viele werden jetzt sagen, oh Gott, Videoformat, nicht das schon wieder, Stevino. Ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Mal gucken, wie es bei euch ankommt. Mal gucken, wie es bei YouTube ankommt. Vielleicht sagen die Leute auch, ja, pff, voll langweilig. Und ich werde natürlich dann die Videos auch dementsprechend ein bisschen pimpen irgendwie mit Einblendungen von den Themen, über die wir sprechen und so weiter. Wir gucken mal. Ich will das einfach mal probieren, liebe Leute. Ja? Verteufelt es bitte nicht von Anfang an. Wartet erstmal ab, wie es wird. Und wenn ihr scheiße findet oder wenn es nicht gut ankommt, kann ich mit dem Videoformat immer noch wieder aufhören. Ich möchte mich gerne weiterentwickeln, das kennt ihr, ihr wisst, ich habe es letztes Mal schon gesagt, ich bin mein größter Kritiker und ich war jetzt die letzten Mal mit dem Podcast nicht so zufrieden und ich will ihn einfach ein bisschen weiterentwickeln. Wir schauen mal, liebe Leute, wie es ankommt. Ich weiß, ihr werdet mir treu bleiben, einfach weil ihr eine geile Community seid und ja, liebe Leute, Freitag, nicht vergessen, ganz große Sendung, BlizzCon Spezial WoW-Nacht. Mit der Premiere von Alimania DNG4. Ich fange heute noch an zu schneiden, ich habe bisher noch nichts geschafft. Ich werde den ganzen heute schneiden. Ich bin ja nur Mittwoch bei Homer J in Hamburg. Das heißt, der Mittwoch fällt da wahrscheinlich auch schon mal flach. Das heißt, ich habe jetzt irgendwie jetzt noch eine Woche Zeit bis Freitag. Was heißt eine Woche, ne? Also ihr merkt schon, ich muss jetzt in die Potte kommen und werde abliefern, wie ich es immer mache. Freitag, Alimania, die nächste Generation, Teil 4. Es wird Kick-Ass. Und ja, seid am Freitag dabei. Die ganze Sendung wird Kick-Ass, wieder mit Preisen und so weiter. Es geht um 20 Uhr los. Auf WoW-Szene gibt es den Stream. Und ja, ich freue mich auch darauf, dass ihr dabei seid und es wird wieder eine geile Sendung mit Patrick und mit viel BlizzCon und ja, dann gibt es entweder am Samstag oder am Sonntag darauf auch den Podcast wieder in alter Frische und ja, danke, dass ihr dabei wart, das war Podcast-Ausgabe, was haben wir, 79, 80, scheiße Hund drauf. Bis nächste Woche, ich bin euer Stevino, macht's gut, ciao, ciao. Stevino Talk.